SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Stefan Eich, guten Morgen. Wer heute in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wie immer mit Bus und Bahn zur Arbeit oder zur Schule fahren will, könnte dabei Probleme bekommen wegen des Warnstreiks, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Er hat um 3 Uhr begonnen und ist Teil der Streikwoche, deren Schwerpunkt täglich wechselnd durchs Land wandert. Hauptstreiktag soll morgen sein. Günter Laubes mit den Einzelheiten.
Der Streik werde gravierende Auswirkungen auf den Nahverkehr haben, schätzt die Gewerkschaft Verdi. Sie geht davon aus, dass nahezu der gesamte Berufspendler- und Schülerverkehr bis einschließlich morgen nicht mehr stattfinden kann. Betroffen sind beispielsweise die kommunalen Nahverkehrsbetriebe in Mainz, Pirmasens, Trier und große Teile des Regionalbusverkehrs, unter anderem in Zweibrücken, Altenkirchen und Koblenz. In Baden-Württemberg trifft es 7 Städte, darunter Heilbronn, Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg. Ein Ersatzverkehr ist in vielen Fällen nicht möglich, sagt zum Beispiel die Freiburger Verkehrs AG und warnt, es wird auch keinen Stadionverkehr zum Fußballspiel Bayern-Freiburg morgen Abend geben.
In Rheinland-Pfalz und 13 weiteren Bundesländern wird es jetzt etwas konkreter mit der geplanten Bezahlkarte für Asylbewerber. Ab heute können sich Firmen bewerben, die dieses Bezahlkartensystem entwickeln und betreiben wollen. Matthias Zahn.
Die Bezahlkarte muss 26 Anforderungen erfüllen, die teils schon bekannt waren. So soll die Nutzung auf bestimmte Regionen beschränkt werden können. Bargeld soll nur im Inland in einer vorher festgelegten Höhe abgehoben werden können. Die Karte soll möglichst auch digital auf dem Smartphone verfügbar sein. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium rechnet damit, dass der Zuschlag für den Dienstleister bis spätestens Ende September erteilt wird. Ministerin Binz hatte vergangene Woche angekündigt, dass die Karte noch dieses Jahr in den Erstaufnahmen des Landes ausgegeben werden soll. Mit der Bezahlkarte sollen Asylsuchende einen Teil der staatlichen Leistungen in Zukunft bargeldlos erhalten.
Die deutsche Fregatte Hessen hat beim Einsatz im Roten Meer schon 2 feindliche Drohnen der Houthi abgeschossen und offenbar irrtümlich fast auch eine Drohne der USA. Doch der Einsatz könnte kürzer werden als gehofft, denn dem hochmodernen Kriegsschiff gehen womöglich schon bald wichtige Raketen aus. Bianca Schwarz.
Nur für eine der 3 Raketenarten könne Nachschub aus deutschen Depots geliefert werden. Das sagte Admiral Axel Schulz dem Norddeutschen Rundfunk. Der Einsatz der Fregatte Hessen werde deshalb beendet, sobald die Munition verschossen ist. Wann das der Fall sein wird, ist unklar. Die Fregatte Hessen ist aktuell im Einsatz im Roten Meer, um die Houthi-Milizen zu bekämpfen. Diese greifen vermehrt Frachter an und stören damit den weltweiten Handel, weil die großen Reedereien auf weite und somit teure Umwege ausweichen müssen.
Dass die Polizei bei der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette Munition gefunden hat, das wurde schon kurz nach der Festnahme bekannt. Doch sie hatte offenbar noch weitere gefährliche Dinge in ihrer Wohnung. Der Einsatz in Berlin-Kreuzberg hat sich über mehrere Stunden hinweggezogen. Christine Beid.
Mindestens einer dieser Gegenstände musste mit einem Spezialfahrzeug abtransportiert werden. Um was genau es sich bei dem Gegenstand handelt, sagten die Ermittler nicht. Allerdings teilten sie mit, zuvor eine Granate aus der Wohnung gebracht und diese unschädlich gemacht zu haben. Mindestens ein dritter Gegenstand sollte noch untersucht werden. Für den Einsatz hat die Polizei das Mietshaus und Teile eines gegenüberliegenden Gebäudes aus Sicherheitsgründen geräumt. Schon vorher hatte sie in Klettes Wohnung Waffen, Magazine und Patronen entdeckt. Die 65-Jährige war am Montag festgenommen worden.
Französische Frauen bekommen bald per Verfassung das Recht abzutreiben. Der französische Staat hat dafür gestimmt, dass das in der Verfassung verankert wird. Damit das Gesetz gilt, muss es im Kongress noch von einer 3/5-Mehrheit beschlossen werden, was als sicher gilt. Präsident Macron schreibt auf X, er werde eine Kongresssitzung für Montag einberufen. Mit dem Gesetzesvorhaben reagiert Frankreich auf neue Einschränkungen beim Abtreibungsrecht in 7 westlichen Ländern. Es ist zumindest ein Etappensieg für den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit einem möglichen Prozess wegen versuchten Wahlbetrugs. Das oberste Gericht der USA will seinen Antrag auf Immunität vor Strafverfolgung prüfen. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Sollte der oberste Gerichtshof urteilen, dass die Immunität eines US-Präsidenten vor Strafverfolgung absolut ist, dann wäre der anstehende Prozess gegen Trump wegen versuchten Wahlbetrugs vom Tisch. Am 6. Januar 2021, dem Tag des Sturms auf das Kapitol, war er noch im Amt. Die Anhörungen zu der Frage beginnen in der zweiten Aprilhälfte. Wann eine Entscheidung fällt, ist unklar. Insofern könnte es gut sein, dass der Wahlbetrugsprozess gegen Trump nicht vor der Präsidentschaftswahl im November beginnen kann. Eigentlich sollte der Prozess bereits kommende Woche losgehen, am 4. März.
Es geht nach Paris für das deutsche Fußballfrauen-Nationalteam zu den Olympischen Spielen. Über den 2:0-Sieg gegen die Niederlande berichtet Marc Eschweiler.
Beim 2:0 in den Niederlanden hatte die DFB-Elf genau das umgesetzt, was Trainer Horst Rubesch vorher gefordert hatte. Mit viel Energie und Leidenschaft gingen die Spielerinnen in die Zweikämpfe und waren vor allem in der zweiten Halbzeit auch mutig im Spiel nach vorne. Rubesch wird die Mannschaft jetzt als Trainer zum Olympischen Fußballturnier begleiten. DFB-Sportdirektorin Nia Künzer kündigte am Abend an, dass der Verband zeitnah kommunizieren werde, wer den Trainerposten nach Olympia übernimmt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
An vielen Stellen heute früh Frost, manchmal auch Nebel, später wird's oft sonnig. 8 Grad in der Eifel, 14 Grad im Kraichgau.
SWR aktuell Service.
Selbst im allerbilligsten Supermarkt erscheinen quasi wöchentlich neue Produkte, die mit vegan, klimafreundlich, plant-based oder ähnlichem werben. Weniger lecker wird's, wenn man dann auf die Inhaltsstoffe schaut. Das ist in manchen Fällen sowas wie ein Chemiebaukasten, bei dem gefühlt nur noch der Hinweis zur Nachfrage bei Arzt oder Apotheker fehlt. Weil mehr und mehr Verbraucherinnen und Verbraucher Lust haben auf Salami ohne Fleisch, Huhn ohne Huhn und Käse ohne Milch, reagiert die Nahrungsindustrie schnell. Pflanzenbasiertes Essen ist ein großer Trend. In Stuttgart läuft gerade das New Food Festival. Mit dabei ist auch die Uni Hohenheim, die eine große Forschungsabteilung hat, die interessante Dinge herstellt, wie zum Beispiel Kekse auf Haferbasis aus dem 3D-Drucker. Leiter der Abteilung ist Professor Mario Jeckle und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Bei der Herstellung von Hafermilch bleiben Feststoffe übrig und die packen sie dann zusammen mit anderen Zutaten in ihren Drucker. Sie betreiben also fortgeschrittenes, hochtechnisiertes Recycling.
Das ist natürlich ein Eindruck, den man haben kann. Auf der anderen Seite nutzen wir eigentlich Nebenströme, die in der Lebensmittelverarbeitung anfallen und führen diese wieder der humanen Ernährung zu.
Das heißt also, es wird weniger von dem ursprünglichen Lebensmittel dann weggeworfen oder an Tiere verfüttert, sondern mehr kommt in den menschlichen Magen.
Ganz genau, das ist das Ziel. Wir vergeuden leider wirklich einen sehr großen Teil unserer sehr wertvollen Lebensmittel bei der Produktion, aber vor allem auch bei den Verbraucherinnen zu Hause. Und wir haben hier einen Ansatz, um auf beiden Seiten anzugreifen. Das heißt, dass wir Reststoffe aus der Produktion, aus der Herstellung verwenden, aber auf der anderen Seite mit der Technologie auch wirklich on-demand herstellen. Das heißt, nur die Lebensmittel herstellen, die wir gerade auch verzehren möchten.
Sie arbeiten auch mit Resten von Hefe, die bei der Bierherstellung anfällt. Was stellen Sie damit an?
Hefe beinhaltet sehr wertvolles Protein und ist eine sehr große Proteinquelle. Dieses Protein nutzen wir zusammen mit einem Startup hier aus der Region, aus Esslingen, das wirklich sehr innovativ ist. Und wir möchten hiermit ebenfalls eine Grundlage schaffen für beispielsweise Alternativen, wie zum Beispiel Meat Alternatives, aber auch in ganz anderen Bereichen Protein anzureichern. Das ist ebenfalls aus dem gleichen Aspekt heraus sehr interessant, denn wir nutzen hier einen Reststoff und führen diesen auch wieder der Ernährung zu, der gut schmeckt, das ist immer ganz wichtig und super funktionell ist.
Noch eine Zutat, an und mit der Sie forschen, sind Pilze. Warum ist das ein spannendes Lebensmittel?
Die Pilze haben ebenfalls eine ganz tolle Funktionalität. Sie haben sehr viel Ballaststoffe, die neben den Proteinen ganz, ganz wichtig sind für unsere Ernährung. Und wir können hier durch Fermentationen, also Fermentation kann man sich so vorstellen wie auch ein Sauerteig oder eine Joghurtherstellung, wirklich tolle Eigenschaften kreieren. Die Pilze stellen eben die Proteine her. Wir können zum Beispiel einen veganen Käse damit herstellen. Das ist unser Ziel, der gleichzeitig auch ein natürliches Käsearoma mit sich bringt.
Sie nutzen diese Stoffe, um andere zu ersetzen. Geht es dann nur um Fleisch oder wollen Sie neben Fleisch und Käse auch noch andere Dinge ausmustern sozusagen?
Unser Ziel ist nicht auszumustern, sondern unser Ziel ist, Möglichkeiten zu schaffen und Alternativen zu schaffen. Das ist natürlich zum einen Alternativen für Fleisch und Co. zu schaffen, aber unsere große Vision ist eigentlich, ganz neue Lebensmittel zu schaffen. Das heißt, dass wir nicht mehr diese Vergleiche zielen müssen. Wie schmeckt ein Fleisch? Ist das vergleichbar? Sondern dass wir wirklich in neuen Kategorien denken. Das ist gesellschaftlich und auch vom Geschmack und auch vom Spaß am Kochen deutlich wichtiger.
Sagt Professor Mario Jeckle von der Uni Hohenheim.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Aus dem gemütlichen Glühwein trinken und Christbaumkugel kaufen wurde eine Katastrophe. Am 11. Dezember 2018 hat ein Islamist auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg 5 Menschen getötet und 10 weitere verletzt. Dann haben Polizisten den Mann erschossen. In Paris beginnt heute ein Prozess im Zusammenhang mit dem Attentat. Einzelheiten von unserer Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta.
Der Hauptangeklagte Audrey Mongehi muss sich wegen Beihilfe zum Mord und versuchten Mordes verantworten. Er stammt aus der Elfenbeinküste und soll dem Attentäter geholfen haben, die Tat vorzubereiten und die Waffe zu beschaffen. Ihm droht lebenslängliche Haft. Die übrigen Angeklagten müssen sich wegen der Gründung einer kriminellen Vereinigung verantworten. Darauf steht 10 Jahre Haft. Ein 5. Angeklagter wird aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein. Er muss sich zu einem späteren Zeitpunkt den Richtern stellen. Insgesamt sind rund 60 Nebenkläger zugelassen, Opfer, ihre Angehörigen und Zeugen der Tat. Einige von ihnen werden vor Gericht das Wort ergreifen, wie zum Beispiel Mustafa Salhan, der Taxifahrer, den der Attentäter nach der Bluttat auf dem Weihnachtsmarkt gezwungen hatte, ihn im Auto zu einem Kommissariat zu fahren, um dort Polizisten anzugreifen. Nur durch den Mut und die Geistesgegenwart von Salhan konnten weitere Tote verhindert und der Attentäter unschädlich gemacht werden. Das Urteil wird am 5. April erwartet.
Menschen, die mit Dachlatten aufeinander losgehen, Menschen, die Steine und Flaschen auf Polizisten werfen und 39 von ihnen verletzen. Das ist im September bei einer Eritrea-Veranstaltung in Stuttgart geschehen. Die Gewalt hat damals bundesweit für Aufsehen gesorgt. Heute beginnt in Stuttgart-Stanheim der erste Prozess gegen einen der mutmaßlichen Gewalttäter, Fabian Zier.
Er soll, so die Staatsanwaltschaft Stuttgart, als erster mit Gegenständen geworfen haben, darunter der Betonfuß eines Bauzauns. Dabei soll er Polizeibeamte teils schwer verletzt haben. Ihm wird Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte vorgeworfen. Insgesamt hat die Polizei in den Wochen und Monaten nach den Ausschreitungen über 100 Beschuldigte ermittelt.
Nachher werden wir wieder mal erfahren, wie der russische Präsident Wladimir Putin die Welt und insbesondere die Situation in Russland sieht. Gut 2 Wochen vor der Präsidentschaftswahl hält er am Vormittag seine Rede zur Lage der Nation. Ulrike Ufer.
Die russischen Truppen hatten in der Ukraine zuletzt taktische Gewinne verzeichnet. Zudem könnte sich Putin zu der Bitte um Schutz prorussischer Separatisten in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien äußern. Gut 2 Wochen vor der Präsidentenwahl spricht der 71-Jährige in der Rede voraussichtlich insgesamt über seine wirtschaftlichen, sozialen und außenpolitischen Ziele. Die Ansprache wird im Staatsfernsehen und sogar in einigen Kinos übertragen. Zuletzt hatte Putin im Februar 2023 die Rede zur Lage der Nation gehalten. Er kündigte dabei an, den Atomabrüstungsvertrag New Start auszusetzen. Im ersten Kriegsjahr ließ der Kreml-Chef die Rede ganz ausfallen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Ohne mich würdet ihr alt aussehen. So heißt eine neue Social-Media-Kampagne der Bundesregierung. Sie wendet sich gegen Altersdiskriminierung von Frauen über 47 Jahren in der Berufswelt. Eigentlich fehlen überall Arbeits- und Fachkräfte und doch werden, so die Initiatorinnen der Kampagne, oft qualifizierte, erfahrene und hochmotivierte Frauen als zu alt aussortiert. Heute wird die Kampagne in Berlin vorgestellt. Dazu Gedanken von SWR-Korrespondentin Evi Seibert.
Frauen beherrschen einen unglaublichen Zaubertrick. Sie werden unsichtbar, leider unfreiwillig. Einzige Voraussetzung, sie werden alt. Dann guckt keiner mehr. Was auch daran liegen kann, dass sie aus der medialen Öffentlichkeit verschwinden. Aus dem Fernsehen oder dem Kino. Der weibliche Star im Film ist in der Regel jung und dünn und nicht grauhaarig und faltig. Fernsehmoderatorinnen werden immer noch aussortiert, während ihre männlichen Kollegen moderieren, bis sie mit den Füßen voran aus dem Studio getragen werden. Schalten Sie sich mal durch die dritten Programme. Da steht immer noch oft ein älterer Herr neben einer jungen Dame vor der Kamera. Das ändert sich aber langsam. Ich war total erstaunt, als die letzte neue Tagesschausprecherin mit 51 Jahren angefangen hat. Früher wäre sie zu diesem Zeitpunkt schon lange weg gewesen. Es gibt also Hoffnung. Sie sieht aber auch wesentlich jünger aus, als sie ist, wird dann oft gesagt. Und dieser Satz ist eigentlich eine kleine Frechheit. Denn warum sollte das ein Kriterium für irgendwas sein, jünger auszusehen, statt auszusehen wie eine 51-Jährige? Ist das ein Kompliment? Warum nicht einfach, sie sehen gut aus oder sie sind eine tolle Sprecherin und machen einen prima Job? Wie auch immer. Ältere Frauen sind demnächst in der Mehrzahl. Die Babyboomerinnen kommen ins Rentenalter. Und dann könnte es schwierig werden mit der Unsichtbarkeit.
Die Meinung von Evi Seibert.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.